Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim.
Hallo Dominik.
Star Trek Discovery ist zurück und damit auch wir bei Viereckige Augen. Ja. Dem Podcast für Serien und serielle Kultur.
Das war eine lange Pause. Also alle unsere treuen Zuhörer haben jetzt ja lange nichts zu hören gekriegt.
Ist richtig. Allerdings hat auch noch niemand das Quiz gelöst, was du beruflich machst. Ja, eine neue Folge, neues Glück.
Nicht eine neue Folge, neue Staffel. Es ist ja.
Ja, richtig. Aber jetzt erstmal der Staffelauftakt. Hast du dir zwischenzeitlich nochmal Gedanken gemacht, irgendwie über Staffel 1?
Nö, eigentlich nicht. Das war dann für mich abgeschlossen und nö. Neue Serie, andere Serien haben mich dann davon abgebracht. Andere Serien wie zum Beispiel The Orville.
Ja, die ist ja auch weitergegangen. Das passt ja immer ganz gut zusammen. Man kann das sich also parallel angucken. Und da ist die zweite Staffel auch bislang ganz gut.
Okay, da freue ich mich dann noch drauf. Das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, ehe das dann auf Deutsch erscheint. Mhm. Weil das ja, glaube ich, ProSieben gekauft hat. Und die müssen ja, die bringen es ja nicht sofort raus, sondern lassen es noch ein bisschen ruhen.
Wie einen guten Schinken.
Ja, deswegen können wir ja ganz froh sein, dass Netflix Star Trek Discovery gekauft hat. Und zumindest für den internationalen Markt und wir das jetzt schon angucken können, wenige Stunden nach der Veröffentlichung in den USA. Zwischen der ersten und zweiten Staffel haben sie jetzt auch nochmal so Shorts rausgebracht, die sie jetzt auch endlich auf Netflix raufgepackt haben. Da hattest du nur eine angeguckt, ne?
Genau, die eine, die wir zusammen gesehen haben.
Ja, das wollte ich verschleiern, aber...
Dass wir uns privat treffen, oder... Natürlich zeitgleich gestreamt haben wir das.
ja, okay. Zu Staffel 1, die ist ja nicht so gut angekommen. Also auch bei mir nicht so richtig. Die Story wurde am Ende abgeschlossen. Alles ist auf neu und die Enterprise ist aufgetaucht. Und dann war die erste Staffel zu Ende. Und so beginnt jetzt auch Staffel 2 mit... dem Ruf der Enterprise, also zumindest was das Handlungselement angeht. Vorher haben wir noch einen kurzen Monolog von, ich glaube, Michael soll es sein. Vielleicht ist es aber auch Laurel oder irgendjemand anders. Darüber, wie die Galaxie entstanden ist. Und ja, das scheint so dann den Handlungsrahmen zu bilden, nehme ich mal an, für die ganze Story, aber noch genaueres kann man lässt sich halt nicht so richtig sagen.
Ja, hatte ich irgendwie schon wieder völlig ausgeblendet. Aber es ist Burnham gewesen, die diesen, ich ziemlich sicher. Denn man sieht sie im Anschluss an diesen Monolog und ja.
Ja, irgendwie in Afrika und wie das Universum entstanden ist und wir müssen neugierig sein, irgend sowas. Naja, blende ich erstmal aus, bis man damit irgendwas anfangen kann. Jetzt mit dieser Staffel, also mit dieser Folge hat es erstmal nichts zu tun. Oder nicht, dass ich das gesehen hätte irgendwie. Ich dachte erst, das wäre das neue Intro tatsächlich, weil sie hatten so Cassini-Shots, also von dem Cassini, wie heißt es denn, Satelliten, die sie dann in dieses Muster mit den 7 roten Punkten, was uns irgendwie begleitet, diese Folge rübermorpht. Dachte ich, ein ganz cooles Schwarz-Weiß-Intro, war es dann aber nicht. Denn wir sehen noch das richtige Neu-Intro, wo sie alle Klingonen-Referenzen rausgenommen haben.
Ja. zu diesem neuen Intro habe ich nichts zu sagen, noch nicht. Also es wird sich ja vielleicht, diese einzelnen Bilder werden sich noch erklären, beziehungsweise diese Gestalt mit Flügeln vielleicht am Rücken, was es sein könnte, hat man ja einmal kurz schon gesehen, im späteren Verlauf der Folge.
Ja, das stimmt. Der Rote Engel wird er genannt. Zumindest in den Trailern wurde er so genannt. Ja. Okay, na gut, dann fangen wir jetzt mit der Folge richtig an. Enterprise taucht auf. Enterprise ist schwer beschädigt und kann nicht kommunizieren mit der Discovery.
Ja.
Oh Gott, ich hoffe, du sagst doch mehr als Ja und Nein dazu.
Das tut mir leid. Ist gut. Es fällt ihnen ein, sie können morsen. Machen sie das am Ende? Nee, eigentlich nicht, oder? Es wird sofort rübergebeamt.
Ich glaube, sie machen das per Morsezeichen, teilen sie das mit, weil die anderen auf die anderen Kommunikationskanäle halt nicht funktionieren. Genau, ich glaube, dann findet die Kommunikation halt nur noch über Morsen statt.
Okay, dann habe ich das auch schon wieder ausgeblendet. Es sind irgendwie so viele, viele Sachen, die ja scheinbar so an mir vorbei passiert sind. Entweder war ich von anderen Sachen beeindruckt oder abgelenkt oder es hat mich einfach nicht so sehr mitgenommen, dass Details einfach an mir vorbeigegangen sind.
Ja, ist bei mir aber auch so gewesen, weil mit ganz vielem konnte man einfach nichts anfangen. Das hätte sich dann vielleicht irgendwie, das ganz viel deutet einfach auch irgendwas Größeres hin oder wird in so einem Nebensatz erwähnt. Das ist schwer, das dem zu folgen. Auch was mit der Enterprise passiert ist zum Beispiel.
Völlig unklar.
Meine Vermutung ist, dass es irgendwas mit dem Auftauchen der dieser sieben Signale oder so zu tun hat, die über die ganze Galaxie verstreut sind. Und die haben die irgendwie kaputt gemacht, weil sie in der Nähe von so einem Signal waren. Allerdings ist das auch nur eine Vermutung und auch bei zweimal gucken konnte ich das jetzt nicht so richtig bestätigen. Weiß ich nicht, ob das so ein dolles Zeichen ist. Auf jeden Fall beamt Pike mit dem Wissenschaftsoffizier und jemandem anders einen Redshirt drüber. Ich glaube, es wird auch gesagt, was sie für eine Funktion hat. Vielleicht Engineering? Genau, Ingenieur, glaube ich. Genau, Michael denkt dann, dass es Spock vermutlich ist und Sarek denkt das auch, der ist nämlich auch noch da, weil sie ihn absetzen sollen auf Vulkan, um dort nämlich ihren neuen Captain abzuholen. Das ist alles noch letzte Staffel. Aber Pike taucht auf und übernimmt die Kontrolle über die Discovery.
Sarek kündigt an, dass er verschwinden will, so wie sie unter Warp sind, und tut das dann auch sofort. Aber sie sind nicht in der Nähe von Vulkan. Oder auch dieses, also auch das Verschwinden habe ich dann verpasst. Also er hat auf jeden Fall gesagt, er will weg.
Der taucht ja auch nochmal wieder auf. Er ist noch wieder da.
Echt? Okay. Dann habe ich auch das.
Ja, rede ich ja nochmal mit Michael als sie mit Kerzen rummacht, über ihr, das Verhältnis zu ihnen und Spock.
Ganz am Ende dann?
Mitte der Folge vielleicht?
Ja, okay. Dann habe ich auch das nicht ganz richtig mitgeschnallt.
Vielleicht gab es auch noch eine Szene dazwischen, vielleicht nach diesem Zusammentreffen, sagt er, dass er abhaut, keine Ahnung. Er ist dann auf jeden Fall nicht mehr von Belang für den Rest der Folge.
Er hätte verschwinden können inhaltlich wahrscheinlich, denn ja. Wir sehen ja auch Rückblicke, es ist dann zu verwirrend für mich. Davon gibt es ja wieder eine ganze Menge von den Rückblicken.
Ja, ich glaube, das behandeln wir einfach am Ende und machen jetzt erstmal die Kernstory dieser Folge.
Okay, sehr gerne.
Dieser ganze Zusammenschnitt mit den Rückblicken, das ergibt ja auch nur eine Sequenz im Grunde und die erzählt uns nicht so viel. Machen wir das am Ende und gehen einfach mal straight durch. Pike ist also da, übernimmt die Discovery und aufgrund Paragraph so und so und alle drei Gründe, alles, die Föderationsmitglieder sind gefährdet, ist kein anderer Captain da und muss jetzt sein. Aus dem Grund muss jetzt sein. Und somit hat Saru nicht mehr Acting Captain, sondern wird zum zweiten Offizier.
Und Adlerauge.
Ja, und Adlerauge, genau. Oh Mann, da gibt es so wieder ein bisschen ein paar Dämlichkeiten in dieser Folge. Auf jeden Fall neue Uniformen haben sie an, nämlich die klassischen TOS-Uniformen, zumindest in Abwandlung.
Ja, und das erklärt sich mir nicht so ganz. Denn sie sagen ja irgendwann, wir konnten bei dem Krieg nicht dabei sein, weil wir waren auf 5-Jahres-Mission und man hätte uns nicht zurückrufen können. Beziehungsweise das war so gedacht, dass ihr seid der letzte Anker. Falls es nicht klappt, seid ihr quasi die letzten Überlebenden der Föderation und müsst dann die Föderationsfahne irgendwo anders wieder in den Boden stecken und neu anfangen. Aber halt nicht hier.
Ja, oder den Widerstand leiten, wie auch immer.
Dann hatten die da schon auf ihrer 5-Jahres-Mission die neuen die neuen Uniformen? Also sind das gar nicht so neue Uniformen? Oder sie sind hier zwischendurch schon wieder angekommen und haben sich neu gewandet?
Ja, meine Theorie dazu ist, Starfleet hat so einen festen Rhythmus, um Uniformen auszuwechseln. Und die dachten sich, hey, die kommen in 5 Jahren wieder, dann geben wir denen doch schon mal das nächste Modell mit, damit sie, wenn sie zurückkommen, nicht verwirrt sind. Und dieses Ganze mit den Uniformen wechseln, das machen die auch, glaube ich, nur, um damit die Crewmitglieder temporale Ereignisse schneller feststellen können, einfach. Damit es da keine, ja, das ist die einzige Erklärung, warum die so häufig die Uniformen wechseln, zumindest also innerhalb des Universums. Außerhalb des Universums ist, die Schauspieler werden dicker, meistens. Und deswegen werden die Uniformen auch immer mal wieder
geändert. Ja, ist natürlich von der Föderation her auch ein kluger Schachzug, die Leute mit einer der Zeit weit voraus seienden Uniform loszuschicken. Also einfach auch mal modisch ein Ausrufezeichen zu setzen in der Galaxie ist ja auch durchaus mutig vielleicht, beziehungsweise, ja, sorgt ja vielleicht auch für Anerkennung. Mhm. Schon so weit fortschrittlich zu sein.
Ja, dass sie jetzt auch Farben drucken können auf ihre Uniformen. Super. Am Ende nimmt es aber dann auch irgendwie lächerliche Züge an, wenn sie in ihre Glitzeranzüge steigen mit coolen Farben.
Ja, der Power Ranger-Moment. Da kommen wir vielleicht noch hin gleich.
Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es da eine kurze Bemerkung auch dazu, dass die Discovery ja auch ein sehr modernes Schiff ist. Denn der Redshirt oder die Redshirt sagt, ja, hier geht das ganze Geld der Föderation hin. Da frage ich mich, welches Geld? Oder, na gut, dann die Ressourcen halt, wenn es nicht ganz so wörtlich gemeint war. Ja, genau, wir sehen dann auch irgendwelche Drohnen überhalb des Korridors langfliegen und gleichzeitig wird aber auch gesagt, dass die Enterprise irgendwie ein cooles Schiff ist, sehr schön und wahnsinnig stark und das neueste Schiff der Flotte quasi oder das Flaggschiff der Flotte.
Hm. Ja, es kann höchstens das Flaggschiff sein, denn die Discovery müsste ja neuer sein.
Ja, obwohl die Produktionszeiten sind schon halt immer recht lang halt für so Schiffe, ne?
Ja, aber die Enterprise war seit 5 Jahren unterwegs und...
Ja, stimmt. So lange haben sie jetzt nicht
gebraucht. Das war ja auch nicht ihr Jungfernflug, glaube ich, dann.
Ja. Ja, diese Funktion des Schiffes ist noch nicht so ganz klar. Also es ist ja so ein Multi-Einsatz-Schiff, also zumindest die Discovery für Forschung. Das heißt, sie müssen halt auch wahrscheinlich relativ viel umbauen, so innerhalb von der Mission, um Platz für mehr Labore zu schaffen, für neue Gerätschaften und so weiter.
Ja, das erklären sie uns ja immerhin. Also Tilly spricht da ja drüber.
Stimmt.
Ja, wir müssen jetzt den Maschinenraum wieder seiner Hauptfunktion zuführen, indem sie da den Spornantrieb abbauen, beziehungsweise eigentlich ist ja dieses Schiff um den Spornantrieb drumherum entwickelt worden oder konstruiert worden und jetzt den Spornantrieb abzubauen ist halt auch irgendwie, gut, sie wollen ihn nicht mehr benutzen, von daher ist es vielleicht okay und sie schaffen die ganzen Gerätschaften weg, um das halt dann anders, effektiver nutzen zu können. Behalten die Spornen aber, denn da nehmen sie auch noch kurz Bezug drauf. Und ja, und Tilly spricht ja auch davon, wie sie Stamets ja neue Räumlichkeiten verschaffen kann, denn irgendjemand hat 2 Etagen und wird aber in eine Kammer gesteckt, weil sie ja nur meditieren muss oder so. Und da braucht sie nicht viel Platz und Stamets kann dafür viel Platz haben, weil Tilly so unglaublich cool ist und das ja kumpelmäßig macht. Ja, berauscht von Macht, wie sie sagt.
Ja, es war so ein Wegwerfkommentar. Und später geht halt Pike auch noch wieder, setzt sich in die alte Uniform, also in die Discovery-Uniform und passt sich da an. Nicht, dass alle jetzt die Uniformen wechseln. Das findet jetzt nicht statt. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich fand die Uniform eigentlich ganz cool. Tatsächlich die.
Ja, es bringt halt ein bisschen Farbe in das Ganze, ne?
Ja, nicht diese, es ist immer sehr schwer zu erkennen tatsächlich, wer nun welchem Corps angehört bei den Discovery-Uniformen, weil sie sich ja nur unterscheiden in den Seitenteilen, weil es glitzert und das ist halt Bronze für Command und Silber für Wissenschaft und das andere hatten wir gar nicht gesehen, glaube ich, oder ist mir nicht aufgefallen. Ja, wahrscheinlich gibt es Gold. Genau, Gold für die... Moment, das ist ja dann Command. Naja, wie gesagt, ich kann es nicht richtig erkennen.
Es ist zu verwirrend, ja. Hauptsache, es gibt keine Verwirrung unter der Crew.
Ja.
Aber vielleicht möchte man das auch... Man war ja jetzt in Kriegszeiten und da versucht man sowas ja eher unauffällig zu halten. Ich glaube, vielleicht habe ich das sogar schon mal erzählt. Man grüßt ja oder man salutiert ja auch nicht von einem Befehlshaber auf dem Feld, ja. Um halt nicht den zu gefährden, quasi den wichtigeren Mann oder Frau.
Ja, auch wieder ein kleiner Hinweis für diejenigen.
Fürs muntere Berufe raten.
Genau, wo du sagst, das ist ja auch vielleicht ein bisschen verwirrend für alle anderen. Pike macht nämlich auch so einen Rundruf in der Brücke und sagt mal bitte eure Namen und was ihr eigentlich so treibt. Was ich ganz gut fand tatsächlich, denn in der letzten Staffel war auch eine Kritik, dass wir kein anderes Crewmitglied wirklich kennen. Wir sehen ein paar und wir konnten uns zumindest den Namen Detmar konnte ich mir merken.
Mhm.
Und ja, sonst niemanden. Und jetzt hatten wir so ein bisschen nochmal die Möglichkeit, Namen zu lernen, auch wenn mir die Funktion immer noch nicht ganz deutlich sind. Also es gibt Kommunikation, das ist der aussieht ein bisschen wie Geordi, wenn er seine Augen bekommt, was ist es denn? Erster Kontakt.
Ja.
Dann haben wir Detmar, die am Ruder ist, und Washington, die Frau neben ihr. Weiß ich nicht genau, was sie macht. aber sie macht auch was Wichtiges. Scannen vielleicht. Ist ja eigentlich so der Platz für Operation.
Ja, was machen die beiden immer? Sind das nicht Pilot und Co-Pilot quasi?
Du, keine Ahnung. Also Detmar wird auf jeden Fall gesagt, sie soll gut fliegen. Das ist das, was ich mir noch merken konnte.
Das ist doch aber auch das Standardgespann vorne. Ist doch in der Voyager, in der Enterprise, sind es doch immer zu zweit vorne. Sind immer zwei Pulte nebeneinander.
Bei Enterprise D, Enterprise D war es so, dass dann der eine war Pilot und der andere war für Scannen verantwortlich. Data war das meist. Mhm. bei Voyager, da kannte ich auch nur Tom Paris. Ich weiß gar nicht, ob vorne noch jemand. Da saß noch jemand, ja. Allerdings war der immer halt einer der Leute, die, wenn eine Konsole explodiert ist, dann war derjenige es, der es erwischt hat. ich glaube, Harry Kim war für Scannen zuständig.
Ja, da weiß ich jetzt nämlich auch gerade gar nicht, ob wirklich vorne zwei saßen bei der Voyager.
Na gut.
Ja, das ist auch ein bisschen anders aufgeteilt. Ja.
Sicherheit ist auf jeden Fall immer noch nicht besetzt, glaube ich. Zumindest habe ich das nicht wahrgenommen. Oder wir kennen den Sicherheitsoffizier seit dem Tod von irgendwie nicht in der dritten Folge oder so.
Wok.
Ja, ach so, Wok, richtig, war ja zwischenzeitlich auch mal, genau, der war dann Sicherheitsoffizier. Ja, wissen wir immer noch nicht, ist auch allen egal. Auch was die anderen so treiben, eher unklar.
Ein Krieg ist ja auch vorbei erstmal, muss man ja nicht schießen.
Ja, das ist das Problem von Discovery auch, dass sie nicht diese klassische Struktur haben von, es gibt einen Ingenieur, der wird halt immer gerufen, wenn es irgendwas zu basteln geht. Und der geht auch mit auf Außenmissionen und hat dann noch irgendwie seine Leute drumherum. Da gibt's noch jemand von der Sicherheit, der kommt auch immer mit. So dass die Zusammensetzung oft so ein bisschen willkürlich erscheint, wer jetzt eigentlich nur mitgeht auf die Mission. Ja, das Problem haben sie noch nicht so ganz gelöst, aber vielleicht ja jetzt, wenn es ein bisschen klassischer wird. Denn die Spornabteilung wird ja aufgelöst. Und da kommt jetzt halt die normale Crew kommt da wieder rein. Und vielleicht, ja, wird das dann noch ein bisschen deutlicher. Ja, okay, also, was ist die Mission jetzt? Sie sollen ein Signal überprüfen, was gleichzeitig aufgetaucht ist. Und nur noch ein Signal ist übrig. Die sind in einer Entfernung von jeweils 30.000 Lichtjahren, also 30 Reisejahre ungefähr. Entfernt aufgetaucht und eins ist halt in der Nähe. Über die ganze Galaxie verteilt. So habe ich das verstanden.
Die Dimensionen waren mir überhaupt nicht bewusst. Ich wusste nur, es sind alle gleichzeitig aufgetaucht und auch alle bis auf eins wieder verschwunden. Mhm. Und da wollen sie hin.
Genau, und da fliegen sie hin. Ja, vielleicht habe ich mich auch geirrt, aber alles. Ja. Mal gucken, was sie jetzt draus machen. Genau, fliegen sie hin und dann sehen wir zum einen einen ganz netten Effekt, und zwar wie die Enterprise in so einer Warp, Enterprise sage ich schon, wie die Discovery in so einer Warpblase durch den Raum gleitet. Das sieht ganz cool aus, finde ich. Ja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich fand, es sah gut aus.
Licht drumherum ist mir aufgefallen. Aber
okay. Ja.
Also du meinst, man hat richtig die Blase gesehen, oder?
Genau, es war im Grunde, als wenn so ein Punkt durchs All schießt, ein größerer Punkt als als das Schiff selber. Und dann ist man in die Blase hineingeflogen und dann sah man halt die Streifen an der Seite.
Ja. Ich könnte es auf die Qualität des Fernsehers schieben, dass das irgendwie für mich nicht so deutlich erkennbar war.
Ja, es war sehr klein, der Fernseher tatsächlich, ja, auf dem wir es gesehen haben.
Fast schon wie ein Handy eigentlich, ne? Ja.
Ja, okay. Wir machen einen Kickstarter, dann finanzieren wir das damit.
Mach diesen Podcast groß und dann können wir auch besser gucken und auch bessere und zuverlässigere Informationen liefern, zumindest was das Bild angeht.
Wir hören immer noch nicht zu, weil die Soundanlage auch nicht optimal ist. Ja, 5.1 geht nicht. Nee. Okay. Genau, und sie fahren dann zu dem Punkt, wo das letzte Signal war. Und da frage ich mich, ob die keine Scanner haben, denn sie schießen direkt in so ein Trümmerfeld hinein.
Ja, das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Es hat mich an Battlestar Galactica erinnert, wo sie ja Lichtsprünge machen und halt vorher auch nicht genau wissen, wo sie landen. Also sie haben zwar dann die genauen Koordinaten errechnet, aber das kann natürlich sein, dass dann da gerade irgendwie ein anderes Objekt unterwegs ist und sie da voll reinspringen oder gegenspringen. Das ist halt möglich. Aber eigentlich war es bei Enterprise immer so, oh, wir fliegen und unsere Langstreckenscanner sagen uns schon, da hinten ist was und wir sollten vielleicht jetzt schon mal unter Warp gehen. Ja. Aber das war da auf jeden Fall nicht so.
Nee, das hat mich doch sehr an, also mich hat's an die Star Trek Filme, die neuen, erinnert. Da passiert das nämlich auch ständig, dass sie irgendwo hinspringen per Warp und dann alle Schiffe sind um uns herum zerstört worden und wir sehen nur noch Trümmerteile entgegenfliegen und ja, alles springt auf roter Alarm. Vielleicht haben sie es geändert. Vielleicht können sie nur vorher mal scannen und dann machen sie Warp und ja, sind dann darauf angewiesen, hoffentlich ist alles noch genauso wie zu dem Zeitpunkt, als wir es mal gescannt hatten. Oder Washington macht nicht ihre Arbeit. Denn ich glaube, Detmers Schuld wäre es jetzt, glaube ich, nicht. Vielleicht aber auch Detmers Schuld oder von der Androidin, deren Namen ich mir immer noch nicht merken konnte. Oder was immer sie auch ist. Ja,
ja, es muss einfach anfangen, dass sie die Namen der Crew während des Intros einblenden. Ja. So wie es immer war bei Star Trek. Naja, nicht immer, aber schon viel.
Ja, oder sie sagen jedes Mal, wenn sie mit ihnen sprechen, Detmar, du als Pilotin, du machst das jetzt, du fliegst uns dahin. Washington, du als Scannerin, du scannst das jetzt. So, und das wollen sie einfach mal eine Staffel machen, dann hat sich das festgebrannt und dann ist okay. Das machen sie ja auch später mit Saru und erzählen ihm selber, was er für Fähigkeiten hat. Wie zum Beispiel, dass er gut gucken kann. okay, auf jeden Fall haben wir erstmal ein Trümmerfeld, irgendwie Asteroid ist in die Flugbahn geraten und genau aus diesem Asteroiden kommt das Signal. Sie können nicht scannen, glaube ich. Das ist das Problem, deswegen machen sie das Ganze mit Kameras, die sie unten montiert haben.
Mhm. Für Außenreparatur der Hülle oder so.
Ja, genau.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ja.
Machen dann Fotos und dann kommt... sie können nicht genau erkennen, was auf den Fotos drauf ist.
Genau, also das ist ja das Dämliche eigentlich. Sie gucken auf die Fotos, haben die dann schon scheinbar maximal aufgelöst und dann heißt es aber, hey Saru, Sie haben so gute Augen, gucken Sie doch mal. Aha. Er erinnert sich daran, dass er gute Augen hat, stellt mal eben scharf und kann erkennen, was da ist. Sie hätten es ja wenigstens dann so machen können, er guckt durch die Frontscheibe und guckt dann da drauf, weil er ein viel besseres Auge hat als die blöden Kameras. Aber nein, er guckt sich das Bild an, was die Kamera geschossen hat und dann zu sagen, das ist so und so. Ich weiß gar nicht, was er sagt. Sagt er, gibt er die Schiffskennung durch?
Ja, genau, NCC 815 oder so. Ja. sonst im Notfall müssen sie Sabu halt in einen Raumanzug packen und vor der Enterprise langfliegen lassen. Das nächste Mal in der Warpblase. Und der sagt ihm dann, Trümmer, Trümmer! Wenn die Computer es nicht leisten können.
Ja.
Ja, genau. Und sie sehen ein medizinisches Shuttle, was dort abgestürzt ist, weil der Asteroid hatte ein Gravitationsfeld, was eigentlich nicht sein dürfte, wie uns mitgeteilt wird, weil das von der Größe her gar nicht passt. Sie versuchen ranzufliegen, können aber nicht näher ran, weil so eine Art Magnetfeldeffekt entsteht, wenn zwei positiv gepolte oder zwei negativ gepolte aneinanderstoßen. Dadurch, dass sie es versucht haben, stoßen sie den Asteroiden dummerweise in so einen Pulsar, der auch noch in der Nähe ist. Und deswegen gibt es so eine Ticking Clock. Sie haben nur noch 2 Stunden, glaube ich.
Ja, ein bisschen mehr. Ich glaube, es doppelte, aber.
Na, vielleicht auch 5 oder 4. Mhm. Bevor der Asteroid in diesen Pulsar stürzt.
Ist auch eigentlich, die Zeit spielt keine Rolle, solange es mehr als 45 Minuten, also solange die Folge dauert, geht.
Ja.
Sonst hätten sie Erklärungsnot vielleicht am Ende. Ja.
Nun können sie aber nicht runterbeamen, weil Verzerrungsfelder und so weiter und so weiter. Was machen sie? Shuttle haben sie irgendwie schnell ausgeschlossen, glaube ich. Weiß ich nicht, oder haben sie nicht dran gedacht?
Ich glaube auch irgendwie eine Sache des Drucks oder so, oder könnten da nicht durch oder könnten sich durch navigieren. Deswegen haben sie kleine Pods.
Todesfallen.
Ja. Kleine Podrenner. Zumindest klingen sie so.
Ja.
Entwickelt eigentlich für schlechte Bedingungen auf irgendeinem Planeten, den sie erforschen wollten. Haben sie passenderweise 4 Stück dabei und die 3 von der Enterprise, also Pike und die anderen beiden, Rot und Blau, und Burnham fliegen dahin. Wo ich mich gefragt habe, warum darf der Captain damit? Ist diese Regel noch nicht erfunden? Ist noch kein Captain bei Außenmissionen gestorben?
Kirk durfte ja auch mal mit. Zumindest wenn es Frauen gab.
Ja, damals gab es noch keine Regeln.
Ja, aber das ist jetzt davor noch, vor Kirk.
Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ich glaube, sie haben sogar schon bei Enterprise eigentlich darüber nachgedacht, dass das nicht mehr so sein sollte. Ich glaube, Archer haben sie irgendwann auch nicht mehr geschickt.
Vielleicht war es auch Sarus Vorschlag, der seinen Captain-Posten wiederhaben will.
Ach nee, der ist ein bisschen zu groß. Der hätte nicht in diesen Pod reingepasst. Sehr wahrscheinlich. Übrigens ist mir bei Saru diesmal sehr aufgefallen, sie haben ihn sehr viel gehend gezeigt, wie seine Arme schlenkern.
Ja.
Die sind immer so ganz viel hin und her gewabert. Das haben sie diesmal sehr auffällig gemacht, finde ich.
Ja, man sieht einfach, das haben sie durch die Kamera, also die haben die Kameraperspektive ein bisschen geändert. Sonst hatten sie ganz viel nah dran an den Gesichtern und Saru hat immer, wenn er mit Burnham gesprochen hat, nach unten gesprochen und Burnham nach oben gesprochen, so wurde die Höhe mitgeteilt. Und diesmal haben sie viel mehr den ganzen Gang gezeigt. Und dadurch fiel es einem, glaube ich, mehr auf. Ich habe mir da vorher noch in ein paar andere Folgen reingeguckt. Und diesmal, und genau, da ist mir das aufgefallen, dass sie viel mehr Saru im Ganzen zeigen.
Ja, na, vielleicht ist Ihnen auch in der letzten Staffel aufgefallen, dass Sarus Maske einfach gar nicht so gut aussieht. Dass sie deswegen jetzt ihn mehr von Weitem zeigen wollen.
Ach, ich finde die ja immer noch nicht so schlecht. Die Hufe haben mich auf jeden Fall ein bisschen gestört. Oder muss ich erst im Blue wegkommen? Jetzt sah man sie auch ein paar Mal noch. Naja, ich finde die Maske gar nicht so furchtbar. Aber sie erinnert manche offensichtlich an Penen.
Nee, das mich nicht. Nee, das sind andere, die ständig überall Pimmel sehen. nee, sie war nur sehr unbeweglich, die Maske. Also
okay.
Mimik und ja, auch wenn er geredet hat, war irgendwie deutlich, dass das Reden unter einer Maske stattfindet. Er hätte auch so eine Kettensägen-Massaker-Maske aufhaben können, das wäre nicht viel anders gewesen. Ja, sie fliegen da auf jeden Fall durch diese, mit diesen 4 Pots zu Star Wars Sound in Power Ranger Kostümen auf diesen Asteroiden zu. Denn sie wollen unbedingt die Leute retten, die da sind. was sie alle wollen. Das steht auch völlig außer Frage. Das muss dann Burnham nochmal klarstellen, dass auch sie unbedingt die retten wollen, die da unten sind. Sie wollen auch niemanden zurücklassen.
Ja, weil Pike hat nämlich vorher berechtigte Kritik geäußert, nämlich, ja, ihr könnt jetzt nicht meine Vorschläge die ganze Zeit kritisieren, gebt mir als auch mal eine Lösung, bitte. Ne, und Michael sagt dann ein bisschen angepisst, ja, wenn die mir jetzt mal zuhören würden, dann gebe ich ihnen jetzt auch eine Lösung. Tatsächlich war es ein bisschen, Pike sagt, können wir das so und so machen? Nein, das geht deswegen nicht. Können wir das so und so machen? Nein, das geht deswegen nicht, okay. Das ist irgendwie nicht die Aufgabe eines Commanders, jetzt die ganze Zeit Vorschläge zu erarbeiten, sondern eigentlich soll es andersrum sein, das finde ich, das hat er ganz gut gemacht. Genau, sie fliegen dann runter. Ja, warum, also irgendwie scheint mir das eine doofe Idee zu sein, mit so sehr schnellen Flitzern durch ein sehr instabiles Feld von Trümmern zu fliegen. Das hätte man auch vielleicht langsamer angehen können, das Ganze. Also sie fliegen da mit ordentlich Karacho runter und das bekommt zumindest dem Blue Shirt, bekommt das nicht so gut. Der wird getötet.
Ist von auszugehen, ja. Ja, er war ja auch irgendwie sehr, sehr patzig. Also geschieht ihm ja durchaus recht. War ja nicht. War ja schon sehr eingebildet. Hat sich da auch nicht helfen lassen. Hat kritische Hinweise bekommen und ist diesen nicht gefolgt. Wer lässt sich schon gerne was von einer Frau sagen als Mann? Das ist ja nicht so angesehen, angenehm.
Das willst du stehen lassen.
Das war dann die Strafe. Hättest du auf sie gehört, lebst du jetzt noch.
Genau, wir machen auch demnächst noch einen Männerrechtler-Podcast, wo das nochmal im Genauen besprochen wird. Tatsächlich ist das eine Szene, die Männerrechtler sehr aufregt.
Tatsächlich?
Ja, die sagen, alle sind zickig, alle Frauen, und wer nicht auf Michael hört, wird sofort gekillt. Und dabei übersehen sie aber dann auch, dass Captain Pike sagt, hey, stimmt, dein Feld ist zu weit, oder ich weiß nicht genau, was er sagt, geh mal langsamer ran, und befiehlt es ihm sogar. Ja, und er hört nicht zu und ist halt arrogant.
Ja, wobei bei diesem Flug beachtet ja keiner die Befehle von Pike. Pike sagt dann auch, so, lasst mich mal in Ruhe jetzt, ich keine Ahnung.
Sterb jetzt, oder?
Kommt damit zurecht, dass er jetzt dann sterben würde, und Burnham beachtet diesen Befehl auch nicht. Beziehungsweise sie überzeugt ihn letzten Endes, glaube ich. Mhm. Er macht ja schon mit. Sie gehen dann ja auf Fernsteuerung durch Washington und
Detmar,
danke. Irgendwann, vielleicht ab Folge 5 oder so, weiß ich den Namen vielleicht auch. genau, die steuern das dann von der Discovery aus und schießen ihn raus, denn er ist ja auch getroffen und kann seinen nicht mehr lenken, was dann so aussieht, dass er sich nicht mehr so lustig hin und her dreht. Genau.
Ja, wobei der Plan auch irgendwie, da haben sie, glaube ich, einen Fehler drin, und zwar einmal dieser Pott geht halt in den Arsch, okay, durch einen Treffer, und gleichzeitig schließt sich sein Visier nicht und sie wollen ihn dann rausschießen, nur wenn das Visier halt nicht zugeklappt wäre, hätte ihm das jetzt auch nichts genützt, dass Michael ihn auffängt, denn nach, weiß ich, 2 Minuten wäre er sowieso tot. Oder wahrscheinlich noch schneller, weil die ganzen Mikrosplitter ihn zerfetzt hätten. Und es ist reiner Zufall, dass kurz vorher das Visier dann doch noch schließt und er freut sich da auch sehr drüber. Ja, irgendwie haben sie das in ihrem Plan nicht bedacht, vielleicht hat er das nicht mitgeteilt, oder doch, muss er mitgeteilt haben. Naja. Auf jeden Fall sind sie dann alle unten angekommen, alle, die noch übrig sind, Redshirt, die übrigens so eine nette Zahnspannenoptik hat, etwas in den Mundwinkeln hängen.
Ja, mich stört das ein bisschen, dass da so viele irgendwie mit irgendwelchen Implantaten rumlaufen.
Ja.
Weiß nicht, scheint ja irgendwie vieles Menschen zu sein, bei der ist es jetzt ein bisschen unklar, bei dem Redshirt, welcher Herkunft sie nun ist. Spielt ja vielleicht auch gar keine Rolle, aber es ist irgendwie sehr viel Metall in den Gesichtern. Weiß nicht, warum das so die Entscheidung ist, warum sie nicht einfach mehr Außerirdische zeigen, sondern viel, wie heißt es dann in dem Fall, Cyborg.
Sind sie ja, das ist wirklich komisch. Wir sehen dann nämlich auch noch der Transporter-Typ, der hat auch irgendwie Metallplatten auf dem Kopf und gleichzeitig so eine Art Jordi-Visor, vielleicht der Vorgänger, aber zumindest bei Enterprise wurde es erwähnt. Da wurde dann in der ersten Folge gesagt, oh, mein Visor schmerzt so, hier nehmen wir es mal ab und justieren das. Ah ja, sie sind ja blind, aber hilft zu sehen, ist unangenehm. So, da wussten wir das wenigstens. Und auch, es wurde immer die Rasse des anderen wurde quasi angesprochen. Und hier haben wir auch so ein androidenartiges Wesen auf der Brücke seit Staffel 1. Und da wurde das auch nicht geklärt. Ist das jetzt ein Android? Kann ja nicht, weil eigentlich Data erster Android und einziger. Ist das einfach nur eine kybernetische Lebensform? Haben die sich einfach Zeugs ins Gesicht gepackt? Sehen die einfach so aus? Werden die so geboren? Das sieht nur zufällig wie Metall aus. Das wird alles nicht erzählt. Und das nervt mich tatsächlich auch, dass die Rassen der Leute nicht angesprochen werden. Das bleibt halt immer so Interpretation. Und ob Detman nun ein Mensch ist oder was sie denn eigentlich mit diesem Metallding am Kopf hat, das ist ja seit dem Krieg erst so, meine ich zumindest.
Ja.
Dass das vielleicht mal erwähnt werden könnte. Und kann ja auch so eine Wegwerfszene sein, während sie das halt richten lässt auf der Krankenstation, weil ihr das Probleme bereitet oder sie das nachjustieren muss. So bleibt doch sehr viel geraten. Oder sie nehmen sich da sehr viel kreative Freiheiten. Und das stört mich dann doch sehr. Wir sehen auch klassische TOS-Rassen, später noch auch Telleriten und so. Müsste mehr erwähnt werden. Ich hoffe, das kommt jetzt diese Staffel noch ein bisschen mehr. Das auch auf den Hintergrund anderer Charaktere als nur Michael Tilly und Kalbers Freund Stamets eingegangen wird. Bislang kennen wir sonst Saru, und sonst kennen wir ja niemand anders aus der Crew wirklich mit Hintergrund.
Ja, weil die sich auch so gut wie nie unterhalten.
Ja.
Also es ist ja wirklich sehr, sehr klein gehalten. Es scheint ein bisschen so zu werden, dass sie das öffnen wollen, denn gerade die beiden Steuerfrauen haben irgendwie, fand ich, mehr zu tun gehabt. Allerdings haben wir die auch noch nie privat interagieren sehen. Die waren bislang immer nur auf der Brücke. Beziehungsweise zu Anfang hatte man dann
was?
Ja, sie sagt ja, ab Folge 5 weiß ich ja den Namen vielleicht.
Okay, Detmar.
Detmar, danke. Ganz zu Anfang der ersten Staffel nach der Zerstörung der Shenzhou hat man sie dann noch böse gucken sehen und in der Kantine war das dann. Sonst ist da halt irgendwie nicht viel los außerhalb der Brücke.
Ja, und selbst wenn das los ist, irgendwie in der Mensa, dann unterhalten sich halt auch immer nur die Hauptcharaktere miteinander und der Rest ist nur Hintergrund. Genauso wie bei der Disco, die Disco auf der Disco, die dann stattfand, da war dann auch keine Charakterentwicklung, dass einer von denen vielleicht zu viel trinkt oder so. Einer ist im Rollstuhl, den sehen wir auch nochmal in dieser Folge. Das ist so das Höchstmaß an Entwicklung, was jemand kriegt. Jemand darf in den Rollstuhl. Ja. Na gut. Jetzt sind wir unten auf dem Asteroiden und an diesem Schiff, was sehr kaputt ist. Und da tauchen dann Drohnen auf. Man denkt erst Gefahr, aber dann kommt die Stimme und sagt, hey, folgen Sie den Dingern, ich bin hier von der Sternflotte. Wir gehen in so einen Kontaminationstunnel und der ist auch noch vermint. Ja, und dann treffen wir einen neuen Charakter, nämlich Jet Reno.
Kennt man die schon irgendwoher?
Nein.
Okay, also jemand völlig Neues.
Genau. Jet Reno, gespielt von Tig Notaro, eine Comedian, und das merkt man auch relativ, also hat ein paar witzige Stellen. Ja, die ist, hat da seit 10 Monaten, vor 10 Monaten sind sie abgestürzt und möchte nun weggebracht werden. Sie ist als Ingenieurin, hat die Leute medizinisch versorgt und ja, schien erstmal ein cooler Charakter zu sein. Also würde ich gerne mehr von sehen.
Ja, hätte so das Zeug dann irgendwie zum neuen Maschinenraumchefin.
Ja. Sie hat direkt so ein bisschen wie ein Scotty hat sie mich erinnert. So ein sehr trockener Humor. Nimmt kein Blatt vor den Mund, ist gut in ihrem Job offenbar. Fand ich gut. Ja. So, und jetzt werden die, nutzen sie die Transporterplattform, die zum Glück noch intakt ist, und müssen nicht die Feldverstärker benutzen, die sie mitgebracht haben.
Doch, die nutzen sie auch.
noch zusätzlich.
Ja, die werden zusätzlich aufgebaut, ja.
Es werden fast alle rübergebeamt, doch dann geht der Transporter kaputt und Burnham muss zurück oder bleibt zurück. Läuft ein bisschen durch das CGI Wrack und wird dann leider durch eine Explosion getroffen, ist schwer verletzt und sieht den roten Engel, der sich dann als Pike rausstellt, der zurückgekommen ist, sie zu retten. Wie auch immer er das gemacht hat, er hat es geschafft.
Ja, wieder zurückgebeamt. Warum nicht? Und von der anderen Seite schien sich ja die Tür öffnen zu lassen.
Ja. Obwohl, ja, ich dachte, dass alles da hinten wäre explodiert. Und dann haben sie es irgendwie anders geschafft. Ist auch nicht so wichtig. Über die Feldverstärker meinetwegen. Obwohl, die müssten auch explodiert sein.
Ich weiß es nicht.
Egal. War jetzt auch nicht so wichtig. Er rettet sie, so haben sie jetzt den Ausgleich geschaffen. Sie hat ihn gerettet, er hat sie gerettet. Alles gut. Burnham hat von Tilly noch den Auftrag bekommen, Material von dem Asteroiden einzusammeln. Zum Glück lag da jetzt so ein Diamant in der Nähe und der konnte aber nicht mitgebeamt werden, weil es sich um irgendwie besonderes Material handelt und das wäre ganz toll, dieses Material, weil das ganz viele tolle Eigenschaften vielleicht hat, unbekannte. Deswegen wollen sie jetzt noch einen Asteroiden einfangen, glaube ich.
Unendlich Energie. Ich glaube, es ging um Energiequelle, wenn ich das richtig mir gemerkt habe. Und die Sporen haben da irgendwie drauf reagiert. Das war noch eine Information, die Tilly weitergegeben hat.
Ja, ist auch schon wieder was, wo wir wissen, das klappt nicht. Denn in der Zukunft sehen wir halt, das ist wie mit den Sporen, da wird nichts draus, denn sie benutzen weiterhin die Lithium-Kristalle in der Zukunft, genauso wie sie jetzt ihren Warp-Antrieb befeuern. Mhm. Ja, das finde ich so ein bisschen blöd. Na gut, egal. Sie fangen dann noch so einen Asteroiden ein. Tilly übernimmt das Ganze. Warum Tilly, ist unklar. Gibt es da nicht einen anderen Wissenschaftler? Auch jemand von der Brücke, dieser Druide, ist mit dabei. Stamets kommt dann dazu und reintegriert sich in die Crew, weil er vorher gesagt hat, er möchte nach Vulkan und dort zu lehren, weil ihn nicht so viel an Kalba hier erinnert. Auf der Discovery, verständlicherweise vielleicht, ja. Ja, aber das scheint jetzt auch irgendwie vielleicht abgewendet zu sein, denn er sieht das Teamwork oder so, ja. Das habe ich zumindest so gelesen.
Mag sein. Ich habe das jetzt noch nicht deutlich gesehen, dass er unbedingt wieder dabei ist, aber ja, er war jetzt so erstmal da ganz happy mit dem, was da passiert ist. Diese Szene hatte für dich, fand ich übrigens sehr viel Slapstick-Potenzial, als sie auf dem Hangardeck diese Plattform ausbreiten, sagen sie noch einmal kurz alle weg und es faltet sich dieses Dingen aus und er hätte gerne mal einen Fuß drunter kleben bleiben können. Also wenn Family Guy sich herablässt und das auch mal parodieren sollte, sind da jede Menge Sachen drin gewesen, die sie machen könnten, ähnlich wie bei Star Wars.
Ja. Ja, auch, also die Technik hat mich schon gestört. Dieses, so ein kleines Ding und jetzt wieder so ein Riesenteil, es klappt sich so auf. Das ist irgendwie nicht so richtig Star Trek. Star Trek ist normalerweise, wir haben hier so Stangen und da ist was Leuchtendes obendrauf, da stellen wir im Kreis auf. Also zumindest so TNG-Ära. Und vielleicht gibt es noch maximal so eine Plattform, die auch leuchtet. Und das wäre dann der Gravitationserzeuger gewesen. Ja, genau. Jetzt wird das hier alles mit CGI gemacht. Und das wirkt auch, das sieht blöd aus, sieht auch irgendwie, passt nicht in die Star Trek-Welt hinein. Oder wie ich sie mir vorgestelle.
Als der Asteroid drin ist, ist auch nicht erkennbar, was jetzt diese Plattform da eigentlich macht. Also, habe ich nicht gesehen. Sie ist da noch irgendwie drunter, aber hält die den jetzt fest oder liegt der sowieso da auf dem Boden rum? War mir unklar.
Ja, ich habe das so verstanden, das erzeugt ein kleines Gravitationsfeld, sodass der Asteroide halt nicht aufs Deck drückt.
Okay.
Ja, genau. Und der lässt das Ding schweben und sorgt dafür, dass das, als sie nämlich rückwärts ransetzen, sie parken den rückwärts ein quasi. Auch viele Witze für Frau am Steuer ergeben sich hier, dass er nicht halt durch das ganze Schiff saust, sondern da gestoppt wird. So habe ich das verstanden. Tilly feiert das Ganze mit, das ist die Kraft der Mathematik. Wir haben leider vorher nie gesehen, dass sie irgendwie Mathematik ausgeübt hat, aber...
Ja, wäre es nicht auch viel eher Physik dann?
Ja.
Ja. Vielleicht ein Übersetzungsfehler?
Nee, es ist Power of Math, gut. Sagt sie auf Englisch.
Es wird bestimmt richtig sein. Es ist Star Trek. Star Trek irrt bei sowas nicht, bei wissenschaftlichen Fragen. Das ist immer recht.
Sowieso nicht. Da wird alles mit sehr realistischer Technik
ja, sie erklären es ja. Das ist ja eigentlich, sie erklären es ja eigentlich immer. Und dann ist das so.
Ja, Mission beendet, nicht erfolgreich, weil irgendwie haben sie das Ursprungssignal nicht gefunden. Aber die Submission, die Leute retten, haben sie geschafft. Sie fliegen offensichtlich wieder zurück und stellen fest, die Enterprise ist leider sehr, sehr beschädigt. Deswegen soll Pike weitersuchen nach den Quellen für dieses rote Ding. Genau, und dann kommt nämlich Sarek wieder. Das ist dann der Punkt, wo Sarek wiederkommt. Glaube ich. Naja, der sagt nämlich auch, oh, so kurz nach dem Krieg, das kann kein Zufall sein. Da ist irgendwas Böses am Werk.
Ach so, ja, das ist die einhellige Meinung von Vulkan, vom Hohen Rat, glaube ich. Dass das ja irgendwie nicht ganz richtig sein kann. Denn, beziehungsweise, es war ja auch die Frage, ob nicht die Klingonen was damit zu tun haben, aber die haben es auch verneint. Glaubwürdig.
Genau, da kriegen wir nämlich Lorel nochmal erwähnt, die hohe Kanzlerin ist und sagt, nee, aber wir haben auch festgestellt und man sollte das mal dringend untersuchen. Super. Ja, macht auch irgendwie Sinn. Gut, das ist jetzt also Mission für diese Staffel.
Naja, erstmal. Mal gucken, was sich noch so ergibt.
Und solange übernimmt Pike das Kommando. Ja, damit wäre die Folge auch schon fast beendet. Wir haben halt noch die Rückblicke in das Leben von Michael auf Vulkan, wie sie angekommen ist. Und so ein bisschen Auseinandersetzung mit ihrem Ziehvater und ihr Verhältnis zu ihrem Bruder, Ziehbruder. Kannst du dazu irgendwas sagen?
Naja, sie kommt halt an in ihrer neuen Familie als Waise. Was ist passiert, dass das Unmögliche ist passiert? Warum ist sie Waise?
Ja, genau.
Unaussprechlich, glaube ich. Ja, und Spock ist halt ihr gegenüber sehr ablehnend. Genau, sitzt ja in seinem Zimmer und zeichnet da eine Weltraummuräne. Irgendwie so sieht das so aus. Mhm. Genau, die er dann von seinem Zeichenbrett mit den Fingern herausziehend in die Luft projiziert, die dann letzten Endes Burnham angreift, beziehungsweise er macht dann die Tür zu. Diese Szene wird für irgendwas noch gebraucht werden. Dachte dabei irgendwie an die Moräne, dass man die nochmal wieder sieht. Aber nein, es ist dann, Spock ist ja eben nicht auf der Enterprise, was Burnham und auch Sarek eigentlich dachten. Sie haben ja damit gerechnet, auf Spock zu treffen. Das ist ja auch dieser kurze Moment, als dann die drei rüberbeamen, der Wissenschaftsoffizier und Pike und Redshirt, dass sie ja auch den Wissenschaftsoffizier nicht zeigen erst und dann über das Ohr wird dann deutlich, gar kein spitzes Ohr. Ist das etwa nicht Spock? Aha, es ist gar nicht Spock, sondern irgendwer anders. Wo ist Spock? Wird lange nicht drüber gesprochen, erst ganz zum Ende. Ja, ganz zum Ende erst. Und
Genau,
Michael macht sich dann auch auf, nochmal auf die Enterprise, um vielleicht einen Hinweis zu finden. Das heißt, sie stöbert mal bei ihrem Ziehbruder im Quartier. Privatsphäre ist da nicht so. um vielleicht einen Hinweis zu finden. Obwohl, glaube ich, gesagt wird, es wurde schon geguckt oder es gibt keine richtigen Hinweise. Denn er ist ja auch irgendwie, er hat sich Urlaub genommen. Das war, glaube ich, die Aussage von Pike. Wo er aber ist, ist nicht bekannt. Genau, und sie guckt halt auf dieses in sein Logbuch und weiß dann, was sie tun muss, wie Spock das damals als Kind gemacht hat, als er die Moräne gezeichnet hat, muss sie auch jetzt aus dem Logbuch die Informationen herausgreifen und in den Raum werfen. Scheinbar sind da alle Räume mit Holotransmittern ausgerüstet. Dass das dann so funktionieren kann. eigentlich eine sehr fortschrittliche Technik, die man, die erst, glaube ich, auf der Enterprise D als der neueste Shit eingeführt wird. Ja, funktioniert ja trotzdem schon so in allen Räumen.
Ja,
eben. Ja, und sie holt dann diese Karte der Galaxie heraus und da hat Spock dann schon irgendwie herausgefunden, wie dieses Phänomen, was sich da zeigen wird, denn er hat es ja, glaube ich, in der Vergangenheit eingetragen.
So erkläre ich es mir nur, ja.
Genau, dass das halt passieren wird und das ist dann halt zu erkennen, dass das da passiert ist.
Genau, Spock hat irgendwas mit den 7 Punkten zu schaffen. Großes Geheimnis. Und das werden wir dann in der nächsten Folge hoffentlich näher beleuchten. Im Quartier von Spock sehen wir noch allerlei Gegenstände aus TOS. Seine Zimbel und seine Leier, die er benutzt. Wir sehen auch den Korridor der Enterprise. Sah ganz schick aus, ein bisschen bunter. Hatte ich mir gewünscht, auch ein bisschen für die Discovery tatsächlich. Weil die Discovery sieht halt immer gleich aus und sehr silbern, hell, maximal noch ein paar Blautöne. Wirklich sehr, sehr eintönig sieht sie aus. Und ein bisschen Farbsprengsler würden der Serie vielleicht ganz gut tun, so optisch zumindest.
Dein Empfinden. Ja. Habe ich mir nicht weiter angeguckt. Ich habe mir die Architektur des Schiffes nicht so von innen angeschaut. Mich hatte bloß dazu geärgert, dass sie uns zeigen, wie die Turbolifte funktionieren. Das fand ich tatsächlich.
Ach ja.
Fand ich nicht gut. Das wollte ich nicht wissen.
Das war so ein Rollercoaster, ne?
Ja, irgendwie so ein Tunnelsystem, aber irgendwie so im luftleeren Raum. Also was heißt im luftleeren Raum? Irgendwie, als wenn da ganz viel Platz wäre. Da war um den Turbolift war dann nichts. Als wäre da unendlich viel Platz in diesen Schiffen. Aber so groß ist die Discovery gar nicht.
Sah merkwürdig aus. Als wenn da auch, ja, fand ich auch. War auch unnötig, einfach uns das zu zeigen. Also dadurch wirkt das jetzt nicht cooler. Der eine Blick irgendwie über den Korridor hinaus, den wir kurz hatten, auf irgendwelche Drohnen, die da lang flogen, der hatte gereicht. Sie tun sich einfach irgendwie insgesamt keinen Gefallen damit, wenn sie viel hinter die Kulissen schauen. Sie sollen sich mal ein bisschen mehr auf Charaktere konzentrieren. Ansonsten, die Folge ist jetzt, glaube ich, haben wir alles abgearbeitet, oder?
Ja, ich finde das mit dem Blick hinter die Kulissen eigentlich gar nicht so schlecht. Also man hat ja schon viel gesehen von der Architektur so eines Schiffes. Wir wissen, es gibt Jeffreys-Röhren, die das Ganze verbinden und man kann viel durch so ein Schiff durchklettern und das ist daher schon immer deutlich geworden, dass Schiffe einfach unglaublich eng gepackt sind. Mhm. Da sind nicht mehr viele Zwischenräume, die da irgendwie zu füllen sind. Das dann halt irgendwie so sehr außer Kraft zu setzen mit einem Turbolift, der so an ein paar Stangen durch das Schiff fährt, wo aber noch scheinbar ganz, ganz viel Platz ist, das hat überhaupt nicht in das Bild gepasst.
Ja, auch der ganzen schematischen Zeichnung, die wir vorhatten von den Schiffen, die auch offiziell veröffentlicht wurden. Und auch wir haben ja auch schon mal in so einen Turboliftschacht reingeguckt. Da wurde öfter mal lang geklettert.
Das stimmt, ja. Sehr ausgiebig in Star Trek 5 oder 6.
Oh ja, stimmt.
Ja. Mit den Raketenstiefeln.
Ja, in TNG auch. Immer mal wieder, wenn der Turboluft ausgefallen ist, dann musste Picard mit den Kindern da hochklettern. Und ansonsten, was mir gut gefallen hat in der Folge, die Dialoge zwischen den Leuten. Die wirkten, auch Pikes mit der Crew, das wirkte sehr locker und auch geradezu witzig. Also sie haben es öfter versucht, witzig zu sein. Ein paar Mal hat es funktioniert, ein paar Mal nicht, aber ein bisschen mehr diesen TOS-Feel, also dass die Leute sich halt auch ein bisschen verarschen und nicht immer nur so bierernst miteinander umgehen, wie wir es ja auch später bei TNG und sowas auch ein bisschen gespürt haben. Das fand ich ganz gut tatsächlich. Also ist mir aufgefallen, vor allen Dingen im Englischen, im Deutschen wurde einiges nicht mitsynchronisiert, wie mir aufgefallen ist. Ja, aber mir hatte das Miteinander der Crew besser gefallen als in der ersten Staffel.
Ja, es wirkte auf mich noch ein bisschen zu sehr konstruiert. Das wirkte noch nicht so ganz authentisch auf mich. weil man halt einfach zu wenig Interaktion gesehen hat untereinander. Mir ist jetzt schon klar, die sind enger zusammen, denn die haben jetzt als Crew schon eine Menge zusammen erlebt, hatten einen bösen Captain, gegen den sie sich zusammen durchgesetzt haben. Ja, gemeinsame Erlebnisse verbinden und von daher sind sie vielleicht auch ein bisschen besser miteinander oder enger verwandelt, aber das haben wir halt kaum gesehen. Also, wir wissen halt eigentlich nicht, wie die zueinander stehen. Von daher, ja, jetzt halt so das Scherzen miteinander war mir auch so aufgefallen, als sie es dann geschafft haben, die Burnham und Pike auf dem Planeten zu landen, freuen sie sich, aber ich habe denen die Freude irgendwie nicht so ganz richtig abgenommen, weil man sowas vorher so gar nicht gesehen hat.
Ja, das stimmt, ja. Und vor allen Dingen, vieles war auch einfach ans Publikum, hatte ich das Gefühl, gerichtet und nicht innerhalb der Charaktere. Also wie auch dieser Brückenrundruf war einfach fürs Publikum gemacht, nicht unbedingt für die Charaktere. Mhm. Auch die Erwartung nicht so hochschrauben, dachte ich auch, dass es eher, also das sagt Pike irgendwann zu Burnham, als sie sagt, ja, ich hatte mich gefreut oder ich hatte erwartet, meinen Bruder zu sehen, ja, wir sollten die Erwartung nicht so hochschrauben. Das schien mir auch Kommentar zur ersten Staffel zu sein. Was war es noch? Es war noch irgendwas. Ja, ansonsten ein authentischer Augenblick war auch noch Burnham in der Krankenstation, da schien sie immer wirklich aufgeregt zu sein und hat wirklich aufgeregt gespielt und hat nicht dieses Stoische gehabt, was sie sonst, dieses sehr Vulkanische, sondern wirklich hat sich gefreut, hat auch noch mit der Medizinerin, Ärztin, so heißt es, mit der Ärztin kurz gescherzt, was leider nicht im Deutschen mit übersetzt wurde, war aber ganz witzig im Englischen.
Kannst du den Witz wiedergeben?
Der Witz war, Tilly sagt, du hättest dich doch ausruhen sollen, du hättest jetzt nicht diese ganzen Berechnungen machen sollen. Und Mike sagt, ja, ich bin ein schwieriger Patient. Und im Hintergrund läuft dann der Ärztin lang und sagt, das kann ich nur bestätigen. Ja, das haben sie im Deutschen einfach nicht mit übersetzt. Da sagt sie irgendwie, ja, oder keine Ahnung. Ist mir aufgefallen, dass das nicht so rüberkam. Okay. Ja, genau. Du hast so recht, so ein paar unauthentische Momente, ja, wo ich mir denke, dass weil sich's eben ans Publikum richtet und nicht an innerhalb der Geschichte bleibt. Haben wir noch irgendwelche Beobachtungen, die wir sonst noch mitteilen möchten, bevor wir in die Bewertung gehen?
Nö, ich glaube, wir haben so nach und nach alles erwähnt, was mir aufgefallen war.
Ich hätte noch eine Sache. Und zwar, Pike findet noch ein Überbleibsel von Lorca, nämlich einen der Glückskekszettel. Da sagtest du auch gleich während des Guckens, dass sie da offensichtlich nicht gut gesaugt haben. Und das stimmt. Denn alles andere in dem Besprechungssaal wurde entfernt. Nur halt dieser Zettel blieb da noch liegen. Und der Zettel ist halt lässt sich auf zweierlei Art verstehen. Da stand drauf, a cage is not always a prison und Abschied ist nicht für immer, glaube ich. Das ist halt so ein bisschen Foreshadowing für Pike vielleicht, weil er ja in der Folge The Cage, die Pilotfolge, also da ist ja ein Käfig nicht immer ein Gefängnis. Mhm. A cage is not a prison, seine körperliche Fassung später. Darauf spielt das vielleicht an und dass ein Abschied nicht für immer ist, könnte auch auf Lurkers Rückkehr vielleicht noch schließen lassen. Das sind so die Theorien dazu auf jeden Fall.
Könnte Lorca zurückkehren, eventuell, weil er vielleicht doch noch lebt auf dieser Seite oder es noch ein Spiegeluniversum gibt, Doppelspiegel.
Ja, oder genau, oder der Typ, als er mit dem Dolch im Herzen in diese Sonne gefallen ist, doch irgendwie ins Myzen-Netzwerk eingestiegen ist. Ja, keine Ahnung. Ich sag mal, lässt sich nicht komplett ausschließen. Jetzt nicht für diese Staffel, das wird ja keine Rolle spielen, glaube ich. Das war einfach ein netter. Aber dass Lorca eventuell zurückkehren könnte. Denn wir wissen ja auch durch die Trailer, dass Georgiou und so weiter noch wiederkommt. Okay, dann zur Bewertung. Möchtest du einfach mal anfangen? Hast du dir da schon eine Meinung gebildet?
Natürlich nicht. Das, sowas mache ich doch nicht.
Darfst du gleich Ja sagen?
Das würdest du ja vielleicht auch rausschneiden. Das hat mich jetzt nicht besonders begeistert. auch nicht große Erwartungen oder Spannung produziert. Ja, ich gucke es natürlich weiter, weil ich mir mehr erhoffe. Vielleicht kommt natürlich auch einfach Klarheit. Also es ist natürlich auch ganz schön, wenn man nicht von Anfang an alles weiß. Das ist ja hier durchaus so gewollt. Aber es hat mich jetzt noch nicht so weit gebracht, dass ich da unbedingt mitfiebere. Mhm. Weil dafür finde ich noch zu viel offen ist. Und was ist nun mit Spock? Interessiert mich auch noch nicht so großartig, weil sie da halt jemanden genommen haben, dessen Schicksal klar ist. Also wir wissen, was mit Spock passiert. Also wenn auch nicht in diesem Abschnitt seiner Geschichte, aber ja, er hat Plot-Armor. Es ist richtig angewandt.
Ja, genau, ist richtig, korrekt. Ja, richtig, sie wiederholen den Fehler. Ja, sie machen, ja, genau. Das ist ein grundsätzliches Problem. Deswegen interessiert mich Spock auch nicht so. Was ich jetzt gut fand an der Episode war, dass dieses große Ziel, was sie verfolgen, durch ein kleineres Ziel ersetzt wurde. Eben die Rettung dieser kleinen Crew. Und das wurde abgeschlossen und man musste jetzt nicht 3 Folgen lang das Ganze verfolgen, wie sie da jetzt versuchen, die Crew daraus zu holen, sondern sind dahin geflogen, okay, können das jetzt nicht machen, aber es gibt ein anderes kleines Ziel, das wird erfüllt. Das ist wie so eine kleine, ja, Mini-Mission gewesen. Und das haben sie, meine Ansicht, auch irgendwie ganz logisch gemacht. Ja, deswegen fand ich das schon mal ganz nett. Das große Geheimnis wurde am Ende nochmal gehintet, wurde nochmal ein Hinweis darauf gegeben. Und so sollte es für mich sein. Eine kleine Mission, die irgendwie abgeschlossen ist in 1 oder 2 Episoden und dabei eine Erkenntnis für das Größere herausspringt. So dass sie dann sich am Ende der Staffel irgendwie darum kümmern können, in den letzten 3 oder 4 Episoden. Ja, das fand ich insofern ganz gut, auch dass jetzt viele der Versprechen, die in dieser Folge gemacht wurden, oder die ich so interpretiert habe zumindest, wie zum Beispiel, dass Engineering eine andere Rolle spielt, dass wir dann wahrscheinlich nächstes Mal einen neuen Maschinenraum sehen oder neu gestalteten, dass wir vielleicht auch mal einen Chefingenieur haben und ich hoffe eben Jet Reno und dass die Crew ein bisschen mehr in den Fokus gerät und nicht nur alles auf Michael, Tilly und Saru konzentriert wird. Ja, deswegen lässt mich das einfach optimistisch zurück für die nächste Folge und sie können natürlich alles wieder mit dem Arsch einreißen, aber ein guter Anfang für eine Staffel tatsächlich. Aber das haben sie letztes Mal auch gut hingekriegt, da war nämlich auch der Staffelauftakt richtig gut.
Ja.
Und jetzt haben sie immer noch geschafft, das Ganze richtig kaputt zu machen.
Ja, was ich noch ein bisschen schade finde, dass sie halt jetzt zwei Charaktere von außen eingesammelt haben, wo natürlich zu erwarten ist, dass sie vielleicht eher deren Geschichte erzählen, anstatt jetzt bei der Crew das weiterzumachen, die wir schon haben. Pike, ja, ist jetzt auch nicht so die Figur gewesen, die einen mega interessiert. Jetzt erzählen sie uns vielleicht mehr zu ihm, vielleicht wird er interessant. Ja, und die neue Ingenieurin, mal gucken, ob sie aufnehmen, dann ja, werden sie uns sie näher bringen. Ich hoffe, nicht zu Lasten zum Rest der Crew.
Ja, ja, stimmt, richtig. Ja, nicht zu sehr auf die neuen Charaktere. Und Pike, wie gesagt, hat ja auch Plot-Armor. Wir wissen auch, der wird mal behindert in einem Rollstuhl enden. Und wir wissen auch ungefähr wann und wieso. Insofern wird er jetzt auch nicht sterben. Bringt halt auch keine Spannung mit sich. Aber sein Stil des Captains fand ich nett. Fand ich erstmal gut. Insofern gespannt auf Folge 2 und wir hören uns dann ja auch wieder, hoffentlich. Mit interessanten Meinungen.
Ja, das könnte passieren. Mal gucken, ob sich beim nächsten Mal mehr Meinungen herausbilden.
Ja, war auch diesmal wirklich nicht viel zu sagen zu der Folge, obwohl wir jetzt doch fast 1 Stunde 10 geschafft haben. Es waren halt so viele kleine Beobachtungen zum Gesamtüberblick fehlt es halt noch.
Ja, vielleicht fehlt uns der aber auch einfach nur. Vielleicht hatten nur wir nicht so viel zu sagen.
Vielleicht. Es gibt mit Sicherheit Star Trek Podcasts, die das so 4 Stunden machen und jede Zeile analysieren, die Uniformen nochmal genau im Detail betrachten. Aber das finde ich dann doch nicht so wichtig. Hauptsache, sie gefallen. Und
ja, vielleicht haben wir bald wieder Möglichkeit, ein bisschen mehr auf die kulinarischen Gegebenheiten einzugehen. Und wir hätten uns heute mehr auf den modischen Aspekt noch ein bisschen mehr beziehen sollen im Nachhinein. egal. Kommen wir vielleicht in den nächsten Folgen noch dazu.
Wir machen nächstes Mal so ein Kernthema vorher aus. Hm. So, wir konzentrieren uns nur aufs Essen und nur darüber sprechen. Ja. Die Rest der Folge ignorieren wir einfach. Ja. Apropos Essen, da ist mir jetzt tatsächlich noch eine Kleinigkeit eingefallen. Und zwar die Ganglien von Saru sind nochmal aktiv geworden.
Ja, schön, dass du drauf kommst über das Essen.
Ja, sollen ja lecker sein. Und es ist immer noch nervig tatsächlich, warum er diese Kackfähigkeit hat. Denn im Grunde, als er, sie tauchen nämlich auf, als sie dann mit den Pots durch die Gegend reisen. Er sagt, wundert's dich? Wundert's dich, dass jemand stirbt? Oder, weil wenn er das sagt, dann müsste er sagen, okay, Mission abbrechen, das läuft nicht gut, wenn die wirklich tot detektieren könnten. Ja. Oder wenn es halt eine nervöse Reaktion ist, dann wäre es ja okay. Aber später wird es auch noch so behandelt, dass er nach hinten greift und guckt, ah, meine Ganglinien sind nicht draußen, ah, dann passiert wohl auch nichts.
Ja, aber es ist ja auch, es muss doch auch so sein, dass er in Lebensgefahr ist. Er kann doch nicht die Gefahr für andere. Er ist das Fluchttier.
Nee, doch.
Das wurde doch auch.
Wenn Tod kommt, glaube ich.
Ja, aber es wurde doch auch so erklärt, dass er, wenn er in Lebensgefahr schwebt, dann kommen die Ganglien. Das ist klar, dass sie rauskommen, wenn sie mit einmal von einer Flotte Klingonen umgeben sind. Oder, keine Ahnung, er wird angegriffen, dann kommen die Ganglien. Er ist in der Nähe von Burnham. Ist das so? Hat auch seine Ganglien provoziert. Sie sind auf dem Schiff, sie sind auch, ja, stehen in dem Moment fest und sind eigentlich nicht weiter in Gefahr. In Gefahr sind diese vier, die da in den Pots unterwegs sind. Und da kommen seine Ganglien. Ich weiß nicht, ist nochmal wieder eine neue Ebene, wann die reagieren.
Ist, glaube ich, wie so eine ungewollte Erektion tatsächlich. So, es muss nicht immer was Sexuelles sein oder dass gerade was Sexuelles passiert um einen herum, sondern er ist einfach in den Gedanken abgeschwiffen und hat sich, und dann ist das einfach passiert. Hat halt so eine Erektion auf
dem Boden. Er hat sich mit einmal erschrocken und dann kam die raus. Müsste er sich auch so eine Ganglien-Versteckhaltung angewöhnen. Einfach mal so lässig die Arme hinter den Kopf nehmen, dass das kein anderer sieht. Nö, nö, ist alles in Ordnung, Leute. Alles geschmeidig. Ihr braucht keine Angst zu haben.
Ja, stimmt. Okay, mit diesem lustigen Eindruck verlassen wir jetzt Star Trek Folge 1 und Bruder hieß sie übrigens.
Ich wollte es gerade auch noch einwerfen, ja.
Und freuen uns auf nächste Folge, die irgendwie heißt und aber auf jeden Fall Freitag kommt.
Alles klar, dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.